ARD.
Dieser Plan ist nach fast 3 Jahren des Blutvergießens die beste Chance, die bislang jedenfalls beste Chance auf ein Ende des Krieges.
Kanzler Friedrich Merz ist optimistisch, nachdem US-Präsident Trump seinen neuen Friedensplan für Gaza vorgestellt hat. Wie der Plan weltweit aufgenommen wird, ist heute Thema hier im Podcast.
Allerdings ist noch unklar, wie die Hamas reagieren wird. Das beleuchten wir heute mal, ob sich da schon was abzeichnet.
Auch der Friedensplan selbst wirft noch einige Fragen auf. Auch die schauen wir uns heute genauer an.
Und außerdem werfen wir schon mal einen Blick auf morgen. Da berät die EU bei einem Treffen über die Drohnenabwehr.
Und schließlich hat es noch eine Festnahme gegeben in Sachen Nord Stream-Sprengungen. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Und ich bin Mareike Makosch.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 30. September um 15.30 Uhr. Wir sind mehr als nah dran am Kriegsende. Das hat US-Präsident Trump gesagt und damit, mal wieder muss man sagen, Hoffnungen geweckt, dass es bald Frieden geben könnte im Gazastreifen. Er hat ja gestern diesen Friedensplan vorgelegt. Und jetzt, einen Tag danach, zeigen sich dann allerdings doch ein paar offene Fragen.
Ja, zum Beispiel sieht der Plan ja vor, dass sich die israelische Armee mittelfristig aus dem Gazastreifen zurückzieht, die Hamas entwaffnet wird und stattdessen dort dann arabische und internationale Partner eine Stabilisierungstruppe bilden sollen. Im Moment ist aber noch völlig unklar, wer diese Partner sein sollen. Trump hat ja seinen Wählern versprochen, dass er keine Soldaten mehr irgendwo hinschicken wird. Also wer soll es denn dann machen? Man weiß es nicht. Außerdem ist auch offen geblieben, ob und welche Sicherheitsgarantien es geben wird. Die Hamas soll ja laut Plan alle verbliebenen Geiseln freigeben. Das war ja aber immer ihr größtes Druckmittel. Und wer sagt, dass Israel nicht einfach weiter angreift, sobald die Geiseln frei sind?
Ist also noch einiges vage geblieben bei dem Plan, aber trotzdem der Entwurf, der kam ja erstmal gut an.
Definitiv richtig gut, muss man sagen. Vor allem tatsächlich auch in der arabischen Welt. Und das ist ja sehr wichtig. Da hat Anna Osios aus unserem Studio in Kairo die Reaktionen mal zusammengesammelt.
In den arabischen Nachrichtensendungen ist der neueste Gaza-Plan von US-Präsident Trump Top-Thema Nummer 1. Die Moderatorin verließ den Friedensplan. Die aus der arabischen Perspektive wichtigsten Punkte sind wohl diese. Dass Israel den Gazastreifen nicht besetzen wird, Gaza nicht besetzen wird und es nicht annektieren wird. Zu den Punkten gehört auch die Eröffnung eines Dialogs zwischen Israel und den Palästinensern, um sich auf einen politischen Horizont einer Koexistenz zu einigen. Mehrere arabische und muslimische Staaten lobten den Vorstoß des US-Präsidenten. Sie hoffen auf Frieden und Stabilität in der Region. Dieses sei untrennbar mit einer dauerhaften Lösung für die Palästinenser verbunden, hatten Staatschefs unter anderem von Saudi-Arabien und Katar in den vergangenen Monaten immer wieder betont. Saudi-Arabien lehnt eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ab, solange die Palästinenserfrage ungeklärt ist. Katar und Ägypten hatten sich als Vermittler im Gazakrieg engagiert. Die Außenminister der israelischen Nachbarländer Jordanien und Ägypten sowie der Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßten nun Trumps Vorstoß in einer gemeinsamen Erklärung. Die Außenminister betonten ihre Bereitschaft, Zitat, positiv und konstruktiv mit den USA und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, hieß es. Auch die Türkei, Pakistan und Indonesien beteiligten sich an der Stellungnahme.
Es ist schon bemerkenswert, dass eben auch die arabischen Staaten sich doch relativ einheitlich hinter diesen Plan gestellt haben,
sagt Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Dieser Plan ist wahrscheinlich das, wo alle irgendwie eine Kröte zu schlucken haben, das ist ganz klar, aber wo eben auch die arabischen Staaten gut mit leben könnten. Er beinhaltet, was die wirtschaftliche Entwicklung des Gazastreifens angeht, ja auch erhebliche Anreize, weil hier ja sehr großspurig eben große Investitionen schon auch angekündigt werden. Das könnte eben für die Golfstaaten, auch für Ägypten sehr interessant sein.
Die Außenminister unterstrichen die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte. Humanitäre Hilfe für Gaza, keine Vertreibung der Palästinenser, Befreiung der Geiseln, ein israelischer Abzug aus Gaza und der Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung, bei der Gaza ebenso wie das Westjordanland Teil eines palästinensischen Staates werden soll.
Also große Zustimmung bei den arabischen Staaten. Aber auch sonst, muss man sagen, herrscht eine ja ganz ungewöhnliche Einigkeit weltweit.
Auch Kanzler Merz hat sich geäußert. Vor der Kabinettsklausur in Berlin hat er nochmal gesagt, das sei die bislang jedenfalls beste Chance auf ein Ende des Krieges und dass Deutschland bereit steht, sich bei der Umsetzung des Plans einzubringen. Auch Russland hat den Friedensplan begrüßt, China auch, die EU, die Türkei, also wirklich viele.
Tja, wann gibt's das denn schon mal, dass die europäischen Staaten, die arabischen Staaten, sogar Russland, die Türkei, China und auch die USA, die sich alle einig sind?
Ich würde sagen, das gibt's quasi nie. Aber eine Seite fehlt halt leider. Und die ist aber die entscheidende. Jetzt hängt nämlich alles an der Hamas. Und dass die einfach so zustimmt, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Das ist zumindest auch die Einschätzung von unserem Korrespondenten Jörg Poppendick in Tel Aviv.
In der Vergangenheit war es stets so, dass die Hamas über einzelne Punkte nochmal verhandeln wollte. Das hat auch Benjamin Netanyahu getan. Israels Premierminister hatte vor seinem Termin im Weißen Haus am Wochenende gleich mehrere Termine abgesagt, um noch Einfluss nehmen zu können auf den 20-Punkte-Plan. Der wird auch von mehreren arabischen und muslimisch geprägten Ländern unterstützt. Das hat Folgen für die Hamas, sagt Zeev Elkin. Er sitzt im israelischen Sicherheitskabinett. Uns liegt ein Vorschlag vor, der die israelischen Bausteine für ein Ende des Kriegs beinhaltet. Dieser Plan wird auf amerikanischen Druck von fast allen arabischen Ländern und auch von den europäischen Ländern unterstützt. Die Situation, in der Israel isoliert war und in der alle Länder Druck auf uns ausübten, hat plötzlich eine 180-Grad-Wendung genommen. Jetzt übt die ganze Welt Druck auf die Hamas aus. In den internen Gesprächen der Hamas dürfte es jetzt vor allem um die Abgabe der Waffen gehen. Das ist Teil des Trump-Plans. In der Vergangenheit war das stets eine rote Linie für die Terrororganisation. Dass die israelischen Soldaten sich nicht völlig aus dem Gazastreifen zurückziehen müssen, auch das ein Problem für die Hamas. Dazu kommt, der Plan sieht keine Sicherheitsgarantien vor. Eine Sorge der Terrororganisation ist, dass Israel wieder angreift, sobald alle Geiseln übergeben worden sind. Der Bürgermeister der Siedlung Ariel im besetzten Westjordanland, Yair Chetboun, hofft trotzdem, dass die Hamas einwilligen wird. Wir wollen unsere Geiseln zu Hause sehen und wir wollen einen entwaffneten Gazastreifen. Das Problem besteht in dem Paragraphen, der am Ende einen Staat ermöglicht, der besagt, das palästinensische Volk habe das Recht auf eine nationale Anerkennung. Ein ganz schrecklicher Paragraph. Dieser Paragraph wirft uns um Jahre zurück. Das sehen auch die rechtsextremen Minister in Netanjahus Regierung so. Ihr Schweigen am Tag danach ist auffällig. Sie wollen nämlich etwas ganz anderes, als der Friedensplan vorsieht. Zuletzt haben die Minister Ben-Gvir und Smotrich fast im Stundentakt die Besiedlung des Gazastreifens gefordert und die Vertreibung der Hamas. Sie würden den Krieg gern fortsetzen. Das Kabinett in Israel muss dem Plan am Ende zustimmen. Benjamin Netanyahu kann auf eine Mehrheit hoffen, selbst dann, wenn die rechtsextremen Koalitionspartner von Bord gingen. Das liegt an den Oppositionsparteien. Die begrüßen Trumps Initiative und haben angekündigt, für den Plan zu stimmen.
Dann sind wir also gespannt, was die nächsten Tage bringen. Experten gehen davon aus, dass die Hamas eine Weile brauchen wird, bis sie eine Erklärung abgibt. Und Donald Trump hat heute noch einmal nachgelegt und gesagt, er gibt der Hamas 3 bis 4 Tage für eine Antwort.
Aber hey, sie prüfen den Vorschlag zumindest. Das hat mittlerweile auch Katar bestätigt. Die sind durch ihre Vermittlerrolle ja eigentlich immer ganz gut informiert. Und außerdem sollen heute auch noch Unterhändler aus Katar und der Türkei mit der Hamas beraten.
Dann schauen wir jetzt in Richtung Ukraine bzw. auf die Auswirkungen dieses Krieges auch bei uns. Großes Aufsehen hat ja damals vor 3 Jahren die Sprengung der Nord Stream Gaspipelines erregt. Jetzt ist in Polen ein Verdächtiger gefasst worden.
Laut polnischen Medienberichten ist es ein Ukrainer, Wolodymyr Z. Den hat Deutschland per europäischem Haftbefehl gesucht. Medienberichten zufolge soll er Tauchlehrer sein. Und das war ja damals auch die Vermutung, dass professionelle Taucher Sprengladungen an den Pipelines befestigt haben. Das ist jetzt schon der 2. Verdächtige. Erst Ende August ist ja in Italien ein Mann festgenommen worden, der vermutlich einer der Drahtzieher der Sabotage war.
Und apropos Sabotage und Angriffe auf Europa. In den letzten Wochen sind ja immer wieder russische Drohnen und Kampfflugzeuge in den europäischen Luftraum eingedrungen. Gibt es da neue Erkenntnisse?
Nicht wirklich. Heute hat NATO-Generalsekretär Rutte sich mit der EU-Kommission beraten und sie wissen wohl offiziell immer noch nicht, ob das Absicht war von Russland. Allerdings sind sich eigentlich alle einig, dass Europa dringend mehr gegen fremde Drohnen machen muss. Dazu soll an der Ostflanke der EU ein Drohnenabwehrsystem gebaut werden.
Wie schnell kann denn sowas gehen?
Da kommt ein eher vages, würde ich sagen, so schnell wie möglich aus Brüssel. Allerdings hat Kommissionspräsidentin von der Leyen jetzt gesagt, sie will Sofortmaßnahmen ankündigen, damit dieser sogenannte Drohnenwall eben bald an den Start geht. Bisschen konkreter wird es da vielleicht morgen. Da findet genau zu dem Thema ein informeller EU-Gipfel in Kopenhagen statt. Sabrina Fritz hat alles zusammengefasst, was bislang dazu schon bekannt ist.
Das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs findet in Dänemark statt, in dem Land also, dessen Luftraum in den vergangenen Wochen immer wieder von ungebetenen Drohnen gestört wurde. Diese Provokationen wurden aus Moskau gesteuert, davon ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überzeugt.
Europe must deliver a strong and united response to Russia's drone incursions at our borders.
Europa muss eine starke und gemeinsame Antwort auf Russlands Drohneneindringen an unserer Grenze geben, erklärte sie in Brüssel. Dänemark hat gerade den EU-Vorsitz. Ob das Land deshalb zur Zielscheibe wurde? Warum Russland ausgerechnet jetzt die EU mit Drohnen oder sogar Kampfjets provoziert, darüber wird in Brüssel viel diskutiert und spekuliert. Russland wolle die NATO testen, hört man immer wieder. Aber testen worauf? Ob die NATO-Staaten wirklich einen Kampfjet oder eine Drohne abschießen würden? Von Bayern bis Helsinki werden jedenfalls gerade Szenarien durchgespielt, wie so ein Ernstfall ablaufen könnte. Damit es dazu erst gar nicht kommt, soll ein sogenannter Drohnenwall die EU schützen. EU-Verteidigungsminister Andrius Kubilius hat die Bausteine dafür vorgestellt.
Verfolgen von Drohnen, Ablenkungen von Drohnen, mobile Systeme am Boden, Sicherheit der Ostsee und Überwachung mit Hilfe von Satelliten im All.
Aus der Luft, im Wasser, am Boden, ja selbst bis ins All soll die Schutzmauer also reichen, die die EU um ihre Ostgrenze bauen will. Das kostet viel Geld, das die meisten Mitgliedstaaten nicht haben, vor allem wenn sie von der Ostgrenze weit entfernt sind. Man wird sich also bis zum nächsten EU-Haushalt hangeln, der gerade verhandelt wird. Er gilt ab 2028 und soll auf jeden Fall mehr Geld für Verteidigung vorsehen. Geld, das braucht vor allem auch die Ukraine. Ursula von der Leyen hat deshalb angekündigt, der Ukraine in den nächsten Jahren 2 Milliarden Euro für ihre Drohnenproduktion zur Verfügung zu stellen. Grundlage dafür sei das eingefrorene russische Vermögen, das vor allem in Belgien auf der Bank liegt. Dieses Thema dürften die Mitgliedstaaten auf ihrem Treffen kontrovers diskutieren. Bundeskanzler Merz unterstützt allerdings inzwischen auch diesen Plan. Bislang war Deutschland dagegen, mit dem russischen Vermögen zu rechnen. Die Ukraine würde damit zudem Drohnenspezialist in Europa und davon würde auch die EU profitieren. Denn ohne Drohnen ist eine moderne Kriegsführung nicht mehr vorstellbar, so NATO-Generalsekretär Rutte.
Because in the end, we cannot spend millions of euros or dollars on missiles to take out the drones, which are only costing a couple of thousand dollars.
Wir können nicht Millionen für Raketen ausgeben, die Drohnen zerstören, die ein paar tausend Euro kosten, sagt er. Doch wenn in den nächsten Tagen die Staats- und Regierungschefs von fast 50 Staaten in Dänemark landen, dann sollen sie sich sicher fühlen. Der Luftverkehr wurde eingeschränkt und 40 Bundeswehrsoldaten sind im Einsatz, um das dänische Sicherheitsteam zu unterstützen. Ebenso wie Frankreich und Schweden und die Fregatte Hamburg.
Und das wird sicherlich auch Thema bei uns morgen im Podcast sein. Da lohnt es sich also wieder reinzuhören. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Mareike Markosch aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.